Hallo und herzlich willkommen. Mir ist es etwas unangenehm, in diese wunderbare Musik zu schwatzen. Doch ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie beim richtigen Podcast gelandet sind, nämlich bei Einfach Produktiv von und mit Ivan Blatter. Diese Woche habe ich diese spezielle Intro-Musik gewählt, weil ich heute den Mann interviewen darf, der diese Musik geschrieben und eingespielt hat, nämlich David Janni. David Janni ist Pianist und Komponist. Er hat die klassische Laufbahn eines Pianisten hinter sich. Nach längeren Studien in verschiedenen Ländern bei bekannten Pianisten schloss er sein Musikstudium 2005 mit Auszeichnung ab. Bereits seit er 16 Jahre alt ist, ist er als Konzertpianist in vielen Ländern unterwegs. Und dann geschah etwas Spannendes. Ende der 90er Jahre zog sich David Janni nämlich aus der Öffentlichkeit zurück, um seine geistliche und musikalische Identität zu finden. Er komponierte mehr und mehr eigene Werke und entwickelte seinen persönlichen Stil. Ein Stil, der direkt ins Herz geht. Mit seiner Musik will er das Streben nach Wahrheit, Schönheit und Stille reflektieren. Diese Motive sind untrennbar mit den Inhalten seines katholischen Glaubens verbunden. Das Stück, von dem wir zu Beginn ein paar Takte hörten, heißt Stella Maris, der Stern des Meeres, und stammt von seiner aktuellen CD Prayers of Silence. Wir Nichtmusiker haben ja häufig das Bild vom Künstlertypen, leicht chaotisch, vielleicht auch etwas verschroben. Wir verzeihen kreativen Menschen vieles, besonders schlechte Arbeitsorganisation. Sie sind ja schließlich Künstler. Meinen wir zumindest. Doch ob dieses Bild der Wahrheit entspricht oder ob Künstler, Musiker, heute nicht auch hochprofessionelle Unternehmer im besten Sinne des Wortes sind und sein müssen, genau das wollen wir heute exemplarisch erfahren. Dazu begrüße ich sehr herzlich David Janni. Hallo, Herr Janni.
Ja, hallo, Herr Blatter.
Ja, Herr Janni, als Musiker braucht es ja eine sehr große Leidenschaft. Ich glaube, gerade als Musiker, als kreativer Mensch, kann man ohne Leidenschaft das gar nicht tun, was man tut. Wie haben Sie zu Ihrer Leidenschaft gefunden?
Ich würde sagen, die wurde mir bereits in die Wiege gelegt. Das war für mich eigentlich gar nicht so schwer, weil ich als Kind Musik schon sehr geliebt habe, vor allem klassische Musik. Und das war doch etwas ungewöhnlich in meinem Umfeld. Auch meine Eltern, die hier haben keine Musik gemacht. Und von daher bin ich auch aufgefallen und wurde auch dann Gott sei Dank von meiner Familie früh gefördert. Und ich wusste, glaube ich, ziemlich mit der ersten Klavierstunde, dass ich das zum Beruf machen möchte.
Ah, dann ging es bei Ihnen eher um das Entdecken dieser Leidenschaft, die eigentlich offensichtlich war, weil Sie ja diese Musik schon geliebt haben. Und dann einfach das Entwickeln dieser Leidenschaft, damit Sie davon auch leben können.
Ja, das Entwickeln, das ist dann ein anderer Prozess, aber da wächst man auch rein. Also als Kind und Jugendlicher, ohne viel sich Gedanken drüber zu machen. Und später, in der Jugend, frühes Erwachsensein, ich glaube, da ist das ganz klar gewesen bei mir. Da wusste ich einfach auch die Idee, dass ich Komponist bin, also nicht nur Pianist und Interpret, sondern auch eigene Musik schreiben möchte. Das war ganz, ganz klar. Und das ist auch die treibende Kraft eigentlich, dieser Wunsch, und das ist so stark, dass man, ja, ich glaube, von einer Berufung sprechen kann, einfach, dass wirklich diese Aktivität ist, die mich am meisten erfüllt, das Musizieren, und von daher setze ich auch alles daran, das in meinem Alltag auch so viel wie möglich machen zu können.
Ja, wir haben ja ganz zu Beginn ein kurzes Stück von Ihnen hören dürfen, eben diese Stella Maris, und da spürt man auch schon Ihren sehr persönlichen Stil, der eben direkt ins Herz geht. Wie sind Sie zu diesem Stil gekommen? Hat sich das entwickelt oder haben Sie den auch nur entdecken müssen, weil er schon lange in Ihnen drin war?
Ja, das Wort entdecken, das passt vielleicht ganz gut. Also ich habe sehr früh immer Musik in mir gehört und mit den wachsenden Fähigkeiten, auch als Pianist, konnte ich das dann mehr und mehr ausdrücken. Es war allerdings so, dass ich dann als Jugendlicher, ich glaube so mit 12, 13, habe ich meine ersten Stücke komponiert. Da war ich noch etwas verunsichert, weil ich von meinem Musikstudium her das Bild vermittelt bekam, dass zeitgenössische Musik, also wir reden jetzt von der klassischen Musik, dass die sehr modern zu klingen hat und für meine Ohren auch oft hässlich zu klingen hat. Mhm. Und insofern habe ich meine Musik eher als Hobby gesehen und ich wusste, ich werde nicht schreiben, um in irgendeine Richtung zu passen, sondern einfach das schreiben, was ich liebe und was mir gefällt, was ich auch hören möchte. Und mit den Jahren kam dann aber auch von außen immer wieder die Bestätigung, so dass ich irgendwann auch wirklich sicher war, dass dies mein Weg ist und dass auch diese Musik, die jetzt recht leicht zugänglich ist und auch wohlklingend ist, dass die ihre Berechtigung hat, auch in Form von zeitgenössischer Musik, dass sie auch als zeitgenössische Musik bezeichnet werden darf, auch wenn sie jetzt nicht schräg und atonal klingt.
Mhm. Ja.
Und ich glaube auch, dass viele Menschen, das merke ich auch bei meinem Publikum, von den Rückmeldungen her, dass viele Menschen die Sehnsucht nach einer derartigen Musik haben, eine Musik, die sie nach innen führt, die ihnen hilft, sich zu sammeln und auch vielleicht tröstet oder ermutigt. Diese Musik hat mit Sicherheit ihre Berechtigung.
Wenn jemand so eine starke Leidenschaft hat, wenn jemand seine Berufung gefunden hat, dann hat er ja in der Regel nicht so Mühe, sich zu motivieren. Trotzdem die Frage, kennen Sie auch den inneren Schweinehund? Also haben Sie auch manchmal einfach keine Lust zu üben? Und falls ja, was tun Sie dann, um sich trotzdem zu motivieren?
Oh ja, den kenne ich sehr gut.
Okay.
Also, zu motivieren, da gibt es oft einfach Deadlines, das heißt, ich habe jetzt ein Konzert in 2 Wochen und weiß, ich muss dieses Programm bis dahin beherrschen und da reicht der Gedanke, auf der Bühne zu sitzen und das Stück nicht zu können, das motiviert sehr stark dann. Und wenn jetzt kein direkter Zeitdruck besteht, dann hilft es einfach auch nur, sich zu überwinden und den Anfang zu machen. Das ist oft einfach die beste Lösung, zu sagen, so, ich fange jetzt um 9 Uhr oder 9:30 an, mit Klavier üben und wenn man bis angefangen hat, dann läuft das sehr gut. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass ich jedes Mal mich überwinden muss, um jetzt zu üben oder zu komponieren, aber es ist tatsächlich so, dass es schon jedes Mal eine, oder nicht jedes Mal, aber oft eine Überwindung ist, in die Gänge zu kommen und da braucht man einfach auch Disziplin und zu sagen, so jetzt geht's los und jetzt fange ich an und dann ist die Musik Gott sei Dank eine Aktivität, die einen wirklich sehr schnell in Bann nimmt und die mir dann auch hilft, mich selbst wieder weiter zu motivieren.
Also ist die Schwierigkeit eigentlich nur, in Anführungszeichen, die Starthürde zu überwinden. Wenn sie dann mal drin sind, dann läuft's.
Ja. Das stimmt, ja. Und ich habe mir das auch vor vielen, vielen Jahren eigentlich zum Ziel gemacht, dass ich jeden Tag mich mit Musik beschäftige, das heißt, sei es übe oder komponieren. Im allerschlimmsten Fall, wenn ich jetzt nicht aktiv musizieren kann, zumindest Musik höre oder darüber lese, aber es ist einfach essentiell, dass ich mich als Musiker wirklich jeden Tag mit diesem Thema Musik auch befasse.
Ja, Sie hatten ja am Samstag, gaben Sie ein Konzert ganz bei sich in der Nähe. Für unsere Hörer noch, David Janni lebt und arbeitet in Luxemburg. Und ich fand so wunderschön, wie Sie am Samstag Nachmittag oder so, haben Sie noch geschrieben, wie schwierig es ist, die eigenen Stücke auch auswendig zu lernen und dass sie da Mühe haben bei irgendeinem 5/8 Takt oder so und sie mussten dann das noch fast in letzter Stunde dann noch richtig einüben, damit das richtig sitzt. Aber da hatten sie natürlich den Druck von außen, sie wussten, heute Abend schauen mir weiß nicht wie viele Leute zu und ich will mich ja da nicht blamieren. Das kann auch ein sehr starker Motivator sein, das glaube ich Ihnen sofort.
Aber, es ist auch der eigene Perfektionismus. Ich glaube, es wird mir jetzt keiner übel nehmen, wenn ich bei dem Stück da, was ich jetzt noch nicht auswendig gelernt hatte am Tag des Konzerts, das wird mir keiner übel nehmen, wenn ich das mit Noten spielen würde. Aber dann habe ich dann doch den Anspruch an mich selbst, es doch noch auswendig zu lernen. Und ich muss dann sagen, um meine Ehre zu retten, ich habe das Stück auswendig dann noch lernen können und habe es dann abends so vorgetragen. Und es war sehr schön, glaube ich.
Und das ist eben etwas, ich habe zu Beginn des Intros gesagt, wir Nicht-Musiker haben so ein Bild eines Musikers, aber was Sie bis jetzt hier erzählt haben, das zeigt auch, dass Sie eben gerade als Musiker nicht das kreativ-chaotische Genie sein dürfen, sein können, sondern auch hochprofessionell agieren, genauso wie jeder andere Unternehmer oder Angestellte auch. Und was Sie eben jetzt gesagt haben, das zeigt eigentlich genau das, dass dieses Bild, dieses eben kreativ-chaotischen Genies eigentlich ganz falsch ist. Es geht ja noch weiter. Als Musiker müssen Sie auch Ähnlich wie ein Sportler müssen sie ihre Leistung punktgenau abrufen können. Es bringt ihnen nichts, wenn sie im Übungsraum das Stück perfekt können und dann beim Auftritt haben sie ein Blackout oder bringen nicht ihre Leistung oder sonst irgendetwas. Wie schaffen sie es, dass sie ihre Leistung, ihre Höchstleistung punktgenau abrufen können?
Ja, da ist, glaube ich, das Stichwort Disziplin sehr wichtig. Also ich muss einfach wirklich jeden Tag ein gewisses Pensum erfüllen. Und das ist dann die Basis für diesen entscheidenden Augenblick, diese entscheidende Stunde oder zwei Stunden, wo ich auf der Bühne bin, wo ich diese Leistung, wie Sie sagen, punktgenau bringen muss. Mhm. Darauf kann ich dann zurückgreifen. Das heißt, sogar wenn ich aufgeregt bin oder es kommt zu einem kleinen Blackout, also es kann alles passieren auf der Bühne oder man kann abgelenkt sein durch eigene Gedanken oder durch eine Bewegung im Publikum, was auch immer, dann ist trotzdem diese Vorarbeit, die ist derart stark präsent und verinnerlicht, sodass man auch in dem Moment, wo eine kleine Ableckung kommt, professionell quasi auf diese Übungsstunden, Hunderten von Stunden kann man sagen, zurückgreifen kann und ein gewisser Automatismus auch da ist, der einem wirklich hilft, auch in Notsituationen die Situation zu retten. Wobei ich sagen muss, es passiert sehr selten, aber es kommt vor. Also jetzt im Konzert am Samstag, da habe ich eine sehr schwierige Sonate von Alexander Skriabin gespielt, ein russischer Komponist. Und im letzten Satz, da hatte ich plötzlich einen ganz kurzen Aussetzer, wo die linke Hand etwas Falsches gespielt hat. Nicht so, dass man es sehr gehört hätte, aber so, dass das Stück dann plötzlich ein bisschen anders weiterging, als es hätte weitergehen sollen. Und dann ist das Stück dann doch wieder so präsent durch die ganze Übung vorher, dass es dann nicht so ein großes Problem ist, es innerhalb einer kleinen Sekunde wieder zurechtzubiegen und den Einstieg wieder zu finden, sodass es so weitergeht, dass keiner es merkt und man es dann doch so spielt, wie es gespielt werden soll. Mhm.
Hilft Ihnen diese Fähigkeit, eben sich auch sehr fokussieren zu können und wenn Sie abgelenkt werden, sofort wieder zurückzufinden zum Stück, hilft Ihnen das auch sonst bei Ihren Tätigkeiten im Alltag oder auch außerhalb der Musik?
Ja, schon. Wobei ich glaube, diese Fähigkeit, sich zu konzentrieren, die kommt auf der einen Seite natürlich durch die Musik und das Üben, das fördert die Konzentration auf jeden Fall. Aber andererseits bin ich auch ein religiöser Mensch und für mich ist das morgendliche Gebet sehr wichtig und gehört so zu meinem Alltag dazu, dass ich in der Früh gleich mich sammle und 10 Minuten, eine Viertelstunde die Stille suche. Und ich würde sagen, dass das fast mehr mir hilft, diese Konzentration und den Fokus über den Tag zu behalten und eben auch dann im Konzert die Konzentration zu behalten, als das Musizieren selbst. Also das ist quasi, ich sag mal so, die Stille kommt vor der Musik und aus der Stille schöpfe ich die wirklich tiefe Kraft.
Ah, das ist wunderschön formuliert. Die Stille kommt vor der Musik. Sie haben also Sie haben ein Morgenritual, das Ihnen hilft, sich optimal auf Ihren Tag und eigentlich auf das ganze Leben auch vorzubereiten. Ist das richtig so?
Ja, genau. In der Früh, also ich versuche, wenn es geht, nicht zu spät aufzustehen, in der Regel so zwischen 6:30 und 7, mit Gebet zu beginnen und dann ein kleines Workout zu Hause, auch einfach um den Körper in die Gänge zu bekommen und fit zu bleiben. Gemütliches Frühstück und dann ist die Familie auch dann da. Ich habe 3 Kinder. Das ist dann auch immer noch eine Sache, die man mit unterkriegen muss in den Alltag. Und wenn die Zeit es erlaubt, dann gehe ich eine Runde joggen. Ich gehe sehr gerne laufen. Ich habe das Glück, hier auf dem Land zu leben und habe die Wälder gleich vor der Tür. Und das ist so quasi ein Ritual. Wenn der Ablauf so ist, wie ich ihn gerade geschildert habe, dann fühle ich mich meist sehr gut, um dann anzufangen mit der Arbeit. Mhm.
Ja, also Routinen spielen eine sehr wichtige Rolle, damit Sie eigentlich Ihre Arbeit auch tun können und eben, wie ich vorhin gesagt habe, Ihre Leistung auch abrufen können.
Genau, und die Sache mit dem inneren Schweinehund, den zu überwinden, also wenn ich diese kleinen Überwindungen in der Früh schon machen, das heißt aus dem Bett zu steigen, mich hinzusetzen fürs Gebet und ja diesen Ablauf durchzuziehen, dann fällt mir auch die der Übergang in den wirklichen Arbeitsalltag, wo ich anfange, mich mit Musik zu beschäftigen oder mit Management oder was gerade ansteht, dann fällt mir das auch wesentlich leichter, als wenn ich jetzt in der Früh nicht so in die Gänge gekommen bin und irgendeine Etappe ausgelassen habe. Also von daher ist dieses morgendliche Ritual für meine Produktivität sehr wichtig. Mhm.
Sie jonglieren ja mit sehr vielen Bällen. Ich glaube, das ist bei den meisten Musikern so. Musiker haben häufig sehr viele, ich sag mal, Projekte, die sie auch managen müssen, die sie unter einen Hut bringen. Sie unterrichten ja auch noch am Konservatorium bei Ihnen in der Nähe. Sie haben eine Familie, also Sie haben einige Bälle, mit denen Sie jonglieren müssen. Wie organisieren Sie sich eigentlich so von der Aufgabenorganisation her? Folgen Sie da einer Methode oder wie organisieren Sie sich?
Ja, also ich muss sagen, es gab einen entscheidenden Einschnitt in meinem Leben. Das war 2006, als ich meine Frau geheiratet habe und ich plötzlich nicht mehr für mich alleine war. Ich weiß gar nicht genau zu sagen, wie ich mich vorher organisiert habe. Mhm. Auf jeden Fall nicht so systematisch. Und dann... Ja, ab dem Zeitpunkt der Hochzeit und meine Frau ist schwanger geworden und ich wusste jetzt plötzlich, ich trage jetzt die Verantwortung für andere Menschen und muss mich einfach gut organisieren, weil so vieles zusammenkommt. Es stand ein Umzug vor der Tür und eine Arbeitsumstellung und ja, so viele Sachen gleichzeitig. Dann bin ich durch ein paar Zufälle wahrscheinlich auf das Buch Getting Things Done von David Allen gestoßen, abgekürzt JTD oder GTD. Und das hat mich dann sehr geprägt. Also ich habe mir das dann angeeignet, über die Jahre wirklich das ganz, ganz systematisch zu betreiben. Also das heißt, jede kleine Idee, also sehr essentiell ist es wirklich, jede Idee, jeder Gedanke, der kommt, wo ich denke, das müsste ich verfolgen, sofort niederschreiben und es dann am Ende des Tages oder zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie aufzuarbeiten und Listen zu führen, aber halt nicht planlos Listen, sondern innerhalb eines sehr geordneten Systems. Also da würde ich Ihren Zuhörern empfehlen, zurückzugehen zur Folge, ich weiß nicht wie viel von Ihrem Podcast, wo Sie das sehr, sehr schön erklären. Aber das ist quasi die Basis meiner Organisation, also die GTD-Methode. Und ich arbeite mit Apple-Produkten, also habe dann die Things-App, die vielleicht einige Hörer kennen, die wirklich die Grundlage ist für meinen Arbeitsalltag. Da kann ich genau abrufen, was ansteht.
Ja, ich werde sehr gerne auf die Podcast-Folge verlinken, natürlich auch auf das Things. Und ich habe auch ein paar Artikel rund um GTD, Getting Things Done, geschrieben. Das werde ich alles sehr gerne verlinken. Ich finde es faszinierend, dass Sie sich gerade für so ein strenges, rigides System, eine strenge Methode entschieden haben. Getting Things Done ist ja ganz toll, aber unglaublich strukturiert. Und auch hier wieder, Sie sind ein sehr kreativer Mensch und brauchen dann trotzdem diesen engen oder diesen strukturierten Rahmen, um sich auch entfalten zu können. Also eine gute Organisation, die soll ja oder die schafft neue Freiräume. Sehen Sie das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Deshalb gerade diese Idee, Gedanken, so wie sie kommen, sie gleich festzuhalten, damit man sie wieder loslassen kann, ist für mich sehr wichtig. Sei es ein kurzer Anruf, der mich unterbricht und ich kann mir gerade aufschreiben, was es geht, dass ich nichts vergesse oder ein Follow-up, was auch immer. Mhm. Das hilft mir sehr, den Kopf immer wieder frei zu haben für die wichtige Arbeit. Das heißt, wenn ich jetzt üben will, dass ich möglichst den Kopf frei habe auch für die Noten, die ich spielen soll. Weil wenn ich ständig mit einem mulmigen Gefühl da sitze und denke, habe ich nicht irgendwie was vergessen, habe ich nicht irgendeinen Termin oder irgendetwas, was ich tun müsste, dieses Gefühl ist mir sehr fremd. Also weil ich weiß sehr genau, was ich tun muss und was ansteht von Terminen und von Deadlines, sodass es gerade so ein strukturiertes System mir sehr gut hilft, den Kopf frei zu haben, für die Aktivität, der ich mich gerade widme.
Ja, ich gebe jedes Jahr ein Seminar an einer Fachschule. Da kann man eine Ausbildung zum Audio-, Film- und Webdesign machen. Und in einem Seminar ganz zu Beginn meinte mal ein Teilnehmer, Zeitmanagement tötet jede Kreativität. Das war nicht einfach, so ein Einstieg in ein Zeitmanagement-Seminar. Ich habe das mal so stehen lassen. Wie sehen Sie das? Sind Sie auch der Meinung oder eher nicht?
Ja, eher nicht. Also es mag sein, dass das für manche Chaoten und kreativen Köpfe funktioniert. bei mir wird das bestimmt nicht funktionieren, weil ich hätte dauernd dieses Gefühl einer Hetzjagd und getrieben zu sein von irgendwelchen Dingen im Hintergrund, die ich nicht kontrollieren kann und wo ich nicht weiß, was kommt jetzt auf mich zu. Mhm. Und ich habe sehr gerne die Kontrolle über meinen Arbeitsalltag so gut, wie es geht. Nicht nur den Arbeitsalltag insgesamt, einfach, dass ich mir das ja so gut wie möglich selbst organisiere und plane. Und also ich könnte nicht einfach frei in den Tag hineinleben und die Dinge mal so kommen lassen. Also ich glaube, man soll schon offen sein für das, was kommt, aber ohne Organisation würde es bei mir nicht gehen. Also ich glaube, dann hätte ich nicht die Dinge erreicht, die ich bis jetzt geschafft habe. Das geht nur mit viel Organisation und viel Ausdauer.
Eben, und Sie haben es ja auch betont, auch weil Sie ja nicht nur für sich sorgen müssen, sondern auch noch für Ihre Familie, dann brauchen Sie ja irgendeinen Rahmen. Sie können ja nicht einfach so in den Tag leben.
Ja, genau. Also ich glaube, spätestens, wenn man das erste Kind hat, also alle Eltern werden das bestätigen können, dann wird man gezwungen, sich ein bisschen zu organisieren, weil dann hat man einen lebendigen Wecker zu Hause, der sein nicht erlaubt, durchzuschlafen oder auszuschlafen. Und man muss sich dann auch richten nach den Bedürfnissen anderer Menschen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe, an der man, glaube ich, sehr reifen kann. Mhm. Also Künstler haben immer wieder die Schwäche, natürlich jeder Künstler, glaube ich, ich schließe mich nicht aus, dass man sehr auf sich selbst immer bezogen ist. Und ich glaube, das ist sehr heilsam, als Künstler auch eine Familie zu haben.
Das ist sehr schön gesagt, ja. wenn jemand eine so starke Leidenschaft spürt, und hier schließe ich wieder ein wenig den Kreis, wenn jemand seine Berufung gefunden hat, dann ist ja häufig das Problem, dass man zu einer gewissen Maßlosigkeit neigt. Ich kenne das auch von mir selbst. Man will dann einfach, man macht ja etwas leidenschaftlich gern und man arbeitet am liebsten den ganzen Tag und die ganze Nacht auch noch, weil man es einfach so toll findet. Und trotzdem müssen wir uns ja erholen, wir müssen irgendeinen Ausgleich finden. Produktives Arbeiten ist ja immer ein Wechsel von Ebbe und Flut, wenn man so will. Es braucht immer wieder auch die Ebbe, damit die Flut wieder entstehen kann. Und deshalb meine Frage, wie erholen Sie sich?
Also sehr wichtig ist für mich der Sonntag und überhaupt das Wochenende vielleicht, aber hauptsächlich der Sonntag, den ich versuche, wenn es nur möglich ist, mir freizuhalten für die Familie und dann bewusst Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern zu verbringen. Und daraus schöpfe ich dann Kraft für die ganze Woche. Das ist wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Und zwischendurch, also ich habe das vorher gesagt, ich bin ganz auf Apple, das heißt, ich habe ein iPhone, ein iPad und da mag ich auch zwischendurch mich einfach mal entspannen, indem ich einfach was lese oder meinen Twitter-Stream durchschaue, Facebook. Wobei das sind alles Dinge, die ich versuche auch immer mit Einschränkungen nur zu nutzen, damit ich mich darin nicht verliere, weil die Zeit ist etwas sehr, sehr Bizarres. Zeit kann sehr lange dauern und manchmal unglaublich schnell vergehen. Und so Dinge wie Facebook und Twitter, die machen, dass die Zeit sich verflüchtigt und dann ist sie weg. Und von daher muss man da immer, also muss ich da sehr aufmerksam sein, dass ich das nicht ausarten lasse. Aber wie gesagt, ich würde sagen, also das Hauptentspannungsmerkmal in meinem Leben ist die Familie, dass ich Zeit habe für die Familie und mit den Kindern etwas spiele oder rausgehe. Das ist sehr, sehr schön.
Ja, also glauben Sie auch, hier brauchen Sie Disziplin? Also jetzt gerade im Umgang mit Facebook, Twitter und all diesen Dingen?
Ja, auf jeden Fall. Das kann man nicht einfach so laufen lassen, weil sonst ist die eine Stunde rundum schwupps vergangen und man hat nichts Produktives gemacht. Das ist nicht so gut. Und auch mit der Familie, wenn man jetzt Familie hat und sich Zeit für die Familie nehmen will, auch das, glaube ich, muss geplant werden. Also ich muss das planen und sage so, jetzt diese Zeit ist dann für die Familie da oder ja, ich gehe jetzt etwas mit den Kindern unternehmen. Das passiert auch nicht einfach so aus einer Laune heraus. Also nicht, dass man das nicht spontan machen kann, aber wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit darin haben will, also dann muss ich das auch planen. Auch wichtig eben, ich habe das angedeutet, als religiöser Mensch, der Besuch der Messe am Sonntag mit der Familie, da schöpfe ich sehr viel Kraft dann für die ganze Woche.
Im katholischen Glauben und vor allem auch beispielsweise bei den Mönchen spielt ja dieser Rhythmus eine sehr große Rolle. Zum Beispiel eben, man kennt ja das, Benediktiner, Ora et Labora, überhaupt alle Klostergemeinschaften pflegen auch einen sehr strengen Rhythmus, aber wieder mit demselben Gedanken, einfach um die Dinge, die eben auch wichtig sind und einem gut tun, dass die nicht verloren gehen oder untergehen in der ganzen Alltagshektik. Und Sie sagen eigentlich etwas ganz Ähnliches. Sie haben auch Ihren Rhythmus, Sie haben Ihre Rituale, Sie haben diese Dinge, die Sie auch bewusst einplanen, wie beispielsweise auch die Zeit mit der Familie. Eigentlich alles lauter Dinge, wo man eigentlich denkt, nee, also Zeit mit der Familie will ich nicht so bewusst einplanen, das muss sich spontan ergeben. Und doch zeigt eigentlich Ihr Beispiel auch, wie wichtig das ist, eben diese Dinge nicht einfach so schlittern zu lassen und nur sich spontan darum zu kümmern, weil sie dann eben häufig verloren gehen. Und auch hier schließt sich wieder der Kreis zu den Routinen. Wir haben ja über Routinen gesprochen. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, hilft Ihnen auch das wiederum, eben auch Ihre Leidenschaft leben zu können.
Ja, und wenn Sie jetzt das Thema Mönche ansprechen, das ist sehr wichtig für mich, weil ich eine Zeit lang das Glück hatte, in einem Kloster mitleben zu dürfen, also privat, nicht um Mönch zu werden, sondern nur so, um zu komponieren und von den Mönchen quasi zu lernen, von ihrem Lebensstil. Mhm. Und das sind wirklich Meister des Zeitmanagements. Mhm. Also ich habe einige Mönche sehr gut kennengelernt und den Ablauf, also das war jetzt ein Zisterzienserkloster, Stift Heiligenkreuz im Wiener Wald. Und mit denen habe ich auch CDs gemacht. Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, das ist unglaublich gut, wie Sie die Zeit im Griff haben. Einfach, aber das funktioniert nur, weil Sie diese rigide Regel haben, der Sie sich fügen müssen. Also der Zeitplan ist sehr eng gefasst und die Zeit zwischen den Gebetszeiten oder zwischen den vorgegebenen Zeiten, wo Sie irgendeine Pflichtaktivität haben, ist beschränkt. Und ich glaube, wenn man solche Einschränkungen hat, weiß man diese Zeit umso bewusster zu nutzen. Und da habe ich sehr viel gelernt von den Mönchen.
Mhm. Kenne ich auch. Ich habe auch schon verschiedene lange Zeiten in Klostern verbracht. Und was mir auch da aufgefallen ist, diese Mönche, es gibt ja immer weniger, die haben ein unglaubliches Arbeitspensum. Also auch der Abt von einem Kloster, aber auch die anderen Mönche, die haben ein unglaubliches Arbeitspensum, das sie bewältigen müssen. Aber ich habe noch nie einen gestressten Mönch gesehen. Noch nie. Das ist unglaublich. Also das fällt einem sofort so auf. Und ich glaube, das hat auch mit diesem Rhythmus zu tun. Man kann dann diese Arbeitslast auch viel besser tragen.
Ja, also das ist wirklich, das kann ich nur bestätigen. Das ist sehr, sehr erstaunlich. So habe ich das auch erlebt, dass die immer entspannt sind und unglaublich viel schaffen in einem Tag, wo man denkt, dafür bräuchte ich eine Woche oder 2 Wochen oder 10 Wochen. Aber ich glaube, das liegt wirklich an diesem geregelten Tagesablauf. Da müsste ich mir manches noch abgucken, dass eine meiner größten Schwächen ist die Zu-Bett-Geh-Zeit. Deshalb hatte ich vorher auch gesagt, wenn ich es schaffe, früh aufzustehen, weil ich muss es vor allem schaffen, früh ins Bett zu gehen. Das ist der erste Punkt. Und ja, ich glaube, die Mönche sind einfach, weil sie wirklich in der Früh da sein müssen, also in Heiligenkreuz ist das schon 16:45, die können sich nicht erlauben, zu spät ins Bett zu gehen. Also nach ein paar Tagen spätestens holt die Gesundheit sie dann ein und ja, ich glaube einfach, dass das Schlafen sehr wichtig ist und eine geregelte Bettgehzeit und Aufstehzeit dann auch helfen, den Tag sehr produktiv zu gestalten. Aber ich glaube, dazu haben Sie auch schon einige interessante Dinge gesagt, wenn ich mich gut erinnere.
Genau, aber die sind so wichtig, die kann man gar nicht zu oft betonen. Ja, lieber Herr Janni, das ist ein wunderbares Schlusswort auch. Jetzt sind wir bei der Zu-Bett-Geh-Zeit, bei der Nacht. Damit können wir auch unser Interview hier beenden. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses spannende Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke, wünsche Ihnen auch. Also ich möchte noch sagen, ich bin wirklich ein Fan Ihres Podcasts und höre es seit Folge 1. Und ja, es ist etwas ungewöhnlich für mich als Künstler, bei so einem Podcast dabei zu sein. Aber ich oute mich bei Ihnen sehr gerne als Produktivitätsfreak und es hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen mich zu unterhalten. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Tschüss, Herr Janni.
Ja, tschüss.
Ja, das war mein Gespräch mit David Janni. Es ist für mich wunderbar, einen regelmäßigen Hörer auch mal als Gesprächsgast begrüßen zu können. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Jetzt empfehle ich Ihnen 2 Dinge. Wechseln Sie zur Seite zu dieser Podcast-Folge. Dort finden Sie den Link zur Webseite von David Janni und sonst noch ein paar Links, die zum Gespräch passen. Die Adresse: www.ivanblatter.com/045. denn das war Folge Nummer 45 meines Podcasts. Dort können Sie diese Folge auch weiterempfehlen. Vielen Dank dafür. Und dann gehen Sie am besten direkt auf die Webseite von David Janni. Dort erfahren Sie mehr über ihn und seine Musik. Die Adresse lautet www.davidjanni.com. Janni schreibt sich I-A-N-N-I. Ich habe bewusst zuerst meine Seite genannt, denn vielleicht geht es Ihnen so wie mir. Als ich das erste Mal auf der Seite von David Janni war, bin ich komplett in seine Musik versunken. Was eine kleine Pause am Nachmittag werden sollte, wurde in Tat und Wahrheit der Beginn des Feierabends. Ich konnte mich einfach nicht mehr losreißen. Sie hören ja wieder im Hintergrund, weshalb. Deshalb lasse ich Sie noch die letzten Takte von Stella Maris genießen und darf Sie daran erinnern, nutzen und genießen Sie Ihre Zeit, denn sie kommt nie wieder. Ihr Ivan Blatter.